Freue mich, dass ihr da seid. Wir machen ja gerade eine Reise durch ein Buch im Alten Testament, das heißt das Buch Prediger oder in anderen Bibeln heißt es Kohelet, ein Weisheitsbuch. Und die Weisheitsbücher im Alten Testament, die handeln davon, wie man das Alltagsleben gut bewältigt. Also wie gehst du das Leben an? Wir alle brauchen Weisheit, diese Fähigkeit, dein Schiff über den Ozean des Lebens zu steuern, dass es an einem guten Ort ankommt. Durch alle Muttertage hindurch, durch alle Sonnentage, durch alle stürmischen Tage, alle Vollmondnächte, alle bewölkten Nächte, alle Flauten, alle Untiefen, die Gottes Geschichte in dieser Welt mit sich bringt. Wo finden wir Weisheit? Ich hätte es echt so gern, dass Gott einfach so ein Kilo Weisheit vom Himmel wirft. Puh, das trifft mich dann und dann habe ich Weisheit. Dann könnte ich euch weise lehren. Ich könnte meine Kinder weise erziehen. Gut mit meiner Frau weise umgehen, weise Entscheidungen treffen. Weise mit meinem Geld, mit meiner Zeit umgehen. Ja, das wäre echt so super, wenn das so funktionieren könnte. Oder wenn du wenigstens so einen Weisheitsscanner hättest, wo du, sagen wir, zumindest am Ende des Tages den einschaltest und dann steht da heute 57% Weisheit, versuch's morgen noch einmal. Oder so irgendwas in die Richtung. Oder wenigstens am Muttertag, so einmal Weisheit gratis. Das wäre cool. Kohelet hat die Weisheit gesucht. Er wollte alles erforschen, alles ergründen und verstehen und beobachten und er wollte die richtige Summe ausrechnen. Das sagt er uns in Kapitel 7, Vers 25 und 27. Aber seine Antwort ist eben ein bisschen anders als erwartet wahrscheinlich, denn er sagt uns, wir finden die Weisheit nicht in uns selbst. Wir finden sie nicht selbst raus. Wir finden sie nicht in anderen Menschen. Und der Grund dafür ist einfach. Mit uns Menschen stimmt etwas nicht. Wir sind verbogen, gekrümmt. Wir sind wie ein krummes Holz. Und deswegen ist es eben so, wir finden keine Weisheit. Außer Gott macht unser krummes Herz gerade. Nur Gott macht unser krummes Herz gerade. Und das sehen wir heute in Kohelet 7,1 bis 8,1. Da beschreibt Kohelet einen Weg, wie wir weise werden können, aber wir gehen diesen Weg nicht. Dann zeigt er uns aus, wie wir mit diesem krummen Herz, mit unserem krummen Herz, mit den ganzen anderen krummen Herzen auf der Welt, wie wir mit ihnen umgehen können, aber uns fehlt die Hauptzutat. Alles läuft darauf hinaus, nur Gott alleine richtet unser Herz gerade und unsere Schritte auf seinen Weg. Fangen wir also an, Kapitel 7, Schritte auf dem Weg zur Weisheit, die wir nicht gehen. Kohelet fängt da mit einigen besser als Sprichwörtern an, also damit zeigt er uns drei Wege, drei Möglichkeiten, weise zu werden. Und das erste ist eben, wenn du weise werden willst, dann denk daran, du wirst sterben. Denk an deinen Tod. Lies mal die ersten 6 Verse vor. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen. Denn jenes ist das Ende aller Menschen. Und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist der Herr das Herz in rechter Verfassung. Das Herz des Weisen, der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen des Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Also Weise denken daran, dass sie sterben müssen. Sie wissen, das ganze Leben zählt und am Ende wird erst abgerechnet. Sie weichen der Trauer nicht aus. Sie setzen kein falsches Lächeln auf. Sie, weise Menschen, betäuben sich nicht mit Spaß. Spaß geht schnell vorbei, das ist nur ein Strohfeuer. Da wirkt die Standpauke von einem Weisen langfristiger. Weise Menschen entweichen also dieser ständigen Reizüberflutung. Weise denken daran, dass sie sterben müssen. Und das macht sie ein bisschen weiser. Das ist der erste Schritt, der erste Weg, den Kohelet empfiehlt. Und der zweite ist, denk daran, deine Weisheit ist vergänglich. Weise denken daran, dass auch ihre Weisheit flüchtig ist. Ich lese ab Vers 7, aber ich nehme das nochmal dazu, das Ende von Vers 6. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Menschliche Weisheit ist vergänglich. Jeder Mensch ist korrumpierbar. Und wenn viel Geld im Spiel ist, oder bei manchen nur wenig, oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann wird die Weisheit bald in den Wind geschossen. Das Interessante, da genau setzt ja die postmoderne Kritik an der Wahrheit und der Vernunft an. Die haben recht. Weisheit ist flüchtig und jeder Mensch ist korrumpierbar. Weise sind eben nicht narrensicher. Weise sind in Gefahr, stolz zu werden und ungeduldig. Man braucht aber Geduld, weil man erst am Ende sieht, was rauskommen wird. Ja, und die Weisen werden manchmal ungeduldig und stolz, weil die anderen springen einfach nicht so, wie sie wollen. Und da kann man so leicht unzufrieden werden und nostalgisch. Früher war ja alles besser. Kohelet hat uns doch schon gezeigt, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und das alles macht eben schnell zornig. So schnell kann die menschliche Weisheit futsch sein. Weise wissen, deine Weisheit ist vergänglich. Und der dritte Schritt ist, denk daran, Gott regiert, nicht du. Weise denken daran, dass Gott diese Welt regiert. Ich lese euch die Verse 13 und 14 vor. Sieh das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Weise denken eben daran, dass Gott regiert. Wenn es gut geht, soll man sich freuen. Wenn es schlecht geht, soll man daran denken, dass alles in Gottes Hand ist. Die glücklichen und die unglücklichen Tage kommen aus Gottes Hand. Gott wird nicht dafür sorgen, dass das Marmeladebrot immer auf die richtige Seite fällt. Weise verstehen das immer mehr. Sie leben immer mehr mit dieser richtigen Weltanschauung. Sie verstehen immer mehr, dass Gott die Welt regiert. Seine Welt. Die Schritte auf dem Weg zur Weisheit sind also einfach. Die wären, denk an deinen Tod, das wollen wir aber nicht. Denk daran, wie flüchtig deine Weisheit ist. Du könntest dich ja irren. Das wollen wir auch nicht. Und denk daran, dass Gott regiert. Das wollen wir erst recht nicht. Wir wollen selbst regieren. So sind wir alle, wir Menschen alle. Die Schritte auf dem Weg zur Weisheit sind Schritte zu mehr Realismus. Denn das ist die Welt, in der wir wirklich leben. Weise leben in Gottes Welt mit einem realistischen Weltbild. Es kommt ein Ende, unsere Weisheit ist schnell wieder weg. Gott regiert, nicht ich. Aber diese Schritte gehen wir nicht ohne Hilfe, nicht von uns aus. Von uns aus wollen wir das alles nicht. Wollen wir uns lieber betäuben, wir wollen selbst regieren und ja, ich auch nicht zugeben, dass wir uns vielleicht täuschen könnten. Wir können uns das nicht vorstellen, zu sterben. Das, was wir ja erkannt haben, was unser ganzes Leben lang war, ist, das kann nicht flüchtig sein. Und wir wollen das nicht akzeptieren, dass Gott regiert. Es wäre leicht für mich zu sagen, also schalte die Dauerberieselung aus. Schau, dass du nicht dauernd unter dem Geprassel der Dornen lebst, unter dieser dauernden Reizüberflutung, mit der wir uns ablenken. Überleg, ob du wirklich immer recht hast, ob nicht viele verschiedene Interessen dich formen und das, was du vertrittst, vielleicht nicht die reine Wahrheit ist. Ja, das wäre leicht, so zu reden. Aber das können wir nicht. Wir haben einfach krumme Herzen und wir brauchen Hilfe. Wir müssen mit unseren krummen Herzen leben und irgendwie mit ihnen umgehen. Und wie? Wie geht man mit krummen Herzen um? Darauf geht jetzt Kohelet im nächsten Teil ein, im zweiten Teil. Die Verse 15 bis 22, mit krummen Herzen weise umgehen, aber uns fehlt die Hauptzutat, uns fehlt die Gnade. Ich finde das so super, dass dieses Holz da liegt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Es ist nicht. Das erinnert mich immer an das, was, wer kann gerade machen, was Gott krumm gemacht hat. Das krumme Holz. Das denke ich jetzt immer, wenn ich das da liegen sehe. Und so ist es. Auf unserer Welt stimmt irgendwas nicht. Und das siehst du, sagt der Kohelet, an einem Beispiel. Siehst du das? Vers 15. Den Guten geht es manchmal schlecht und den Bösen geht es manchmal gut. Vers 15. Das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Ungerechter, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Und jetzt wäre jetzt eine mögliche Reaktion drauf, dass du denkst, ja okay, oder dass dir irgendwer lehrt, gut, bemühe dich mehr, sei frommer, reiß dich zusammen. Dann wird Gott schon endlich dafür sorgen, dass das Brot nicht auf die Marmeladeseite fällt. Oder eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wenn das Leben so ist, dann pfeife ich drauf, ich tue einfach, was ich will. Beides ist falsch, sagt Kohelet. Die Antwort ist eben von ihm, wir brauchen Gnade, nicht Perfektion. Es gibt ein paar Gründe dafür. Das erste ist, Perfektionismus ist tödlich. Hört einmal diese sagenhaften, berühmten Worte von Kohelet an, da in Vers 16. Sei nicht allzu gerecht und gebärde dich nicht übermäßig weise. Wozu willst du dich zugrunde richten? Ja, das ist einmal ein Rat, oder? Sei nicht allzu gerecht, steht da. Und gebärde dich nicht übermäßig weise. Spannender, entspannender Ratschlag. Und ich glaube, das ist weise Schelte, so wie in Vers 5. Weise Schelte für die Perfektionisten und Perfektionistinnen unter uns und für die Religiösen unter uns. Wenn du perfektionistisch bist, dann gehst du zugrunde. Du wirst gesetzlich, das Leben wird freudlos. Viele Male hast du das vielleicht schon auch erlebt, die paar Male in deinem Leben, wo du gesagt hast, ab jetzt mache ich alles immer richtig. Vielleicht hast du das schon ein paar Mal erlebt, dass das Leben dann freudlos wird. Ich denke da immer an einen Freund von mir, der mir mal erklärt hat, dass es nicht richtig ist, Wasser beim Essen zu trinken. Es hat irgendwelche biologischen Ursachen, man soll vorher Wasser trinken, weil das sonst die, ja, ihr schreibt es jetzt alle brav mit, gell? Gesundheitstipps kommen immer an. Ist ja egal wieso. Ja gut, da kriegt man schlechtes Gewissen, wenn man beim Essen Wasser trinkt, weil das ist ja ungesund und Gott hat ja deinen Körper gegeben, damit du richtig damit umgehst und jetzt weißt du es und deswegen. Es war nicht so gemeint von meinem Freund, aber es war sehr beklemmend, mit ihm zum Mittag zu essen. Wenn du weißt, was richtig ist, dann sündigst du beim Wassertrinken zur falschen Zeit. Und das Leben wird wirklich freudlos, wenn du für dich oder für andere zum Polizisten wirst. Oder wenn du Gott damit beeindrucken willst, was du alles richtig machst. Ja, wenn du so denkst, dann fehlt dir das Wichtigste. Dir fehlt eben die Gnade. Das heißt aber nicht, dass du munter drauf los sündigen sollst. Das sagt uns ja Kohelet auch in Vers 17. Sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor, überhaupt kein Tor. Nicht nur allzu sehr ein Tor, sondern überhaupt nicht. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Wenn du auf Gottes Gebote pfeifst, dann ist es lebensgefährlich. Das ist auch wahr. Sünde ist für gefallene Menschen, wie wir es sind, für krumme Menschen mit krummen Herzen, ist Sünde teilweise unvermeidbar. Keiner von uns ist jetzt schon so völlig gerade gerichtet, wie wir dann einmal im Himmel sein werden. Bei der Auferstehung. Die Sünde wird uns leider begleiten. Und sie ist zerstörerisch. Das stimmt wirklich. Deswegen brauchen wir ja die Gnade. Wir brauchen Gnade, weil wir es eben selber nicht schaffen. Und wenn wir selber versuchen, dann ist es tödlich, denn Perfektionismus ist tödlich. Vers 16 ist eben keine Anleitung zum Böses tun, zum Sündigen, sondern eine Warnung vor Rechthaberei und Perfektionismus und Fanatismus. Askese ist sinnlos, das wird schiefgehen. Es macht arrogant und freudlos. Nein, Vers 18. Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht lässt. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Halte dich an Gottes Gebote und an die Lebensfreude. Und damit zeigst du, dass du Gott ehrst und es wird die beiden schlimmen Auswirkungen mildern, sagt er. Perfektionismus aber nicht, weil Perfektionismus ist tödlich. Und Perfektionismus verändert auch nichts. Er ist sinnlos letztlich, weil er dich nicht verändert und sonst auch niemanden. Wir brauchen Gnade, nicht das Gesetz. Weißt du nicht, dass Gottes Barmherzigkeit dich zur Buße führt, steht im Neuen Testament. Wir brauchen Gnade, nicht Gesetz. Vers 19 und 20. Die Weisheit hilft dem Weisen mehr als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Gesetze allein können nichts besser machen, sagt Vers 19. Gesetze machen eine Stadt, eine Kirchengemeinde, nicht besser. Wenn du noch so viele Polizisten hast, die aufpassen und kräftig die Gesetze einhalten, verändert nicht. Gesetze verändern nicht. Du brauchst was anderes. Du brauchst Gnade. Echte Weisheit erkennt, dass Gott Gnade gibt. Dass wir Gnade brauchen. Wir alle brauchen Gnade, weil ja die Perfektion unerreichbar ist. Perfektionismus verändert nicht nur, ist nicht nur tödlich, sondern Perfektionismus ist ja auch letztlich unerreichbar. Nur einer ist perfekt. Dem sei alle Ehre. Wir erreichen sie nicht, Vers 20 und 21 und 22. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Auch richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Denn auch viele Male dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht. Niemand hält sich immer an alle Gesetze. Alle sündigen, auch du, wie du sehr gut weißt, wenn du nachdenkst, sagt uns da der Qohelet. Und deswegen brauchen wir so dringend Gnade, nicht Gesetz. Wir brauchen Gnade von Gott für uns und wir brauchen sie im Umgang miteinander. Wir brauchen Liebe, die eine Menge von Sünden bedeckt. Deshalb sagt der Qohelet da in Vers 21 zum Beispiel, nimm dir nicht alles zu Herzen, was man so redet, was du so hörst. Hör nicht immer so gut hin. So ein schräger Rat, oder? Normalerweise soll man ja immer gut hinhören. Aber er sagt, da hör doch nicht so gut hin, was sie so reden. Alles. Du selbst hast auch schon gesündigt. Niemand ist 100% gerecht und perfekt. Du weißt es. Und das, wenn du das weißt, dann führt es zu Demut und Bescheidenheit. Alle sind Sünder und alle brauchen Gnade. Liebe bedeckt eine Menge der Sünden. Ich lese euch einfach drei Bibelverse dazu vor. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und jetzt Sprüche 10, da habe ich gestaunt, dass Günther heute auch schon in Sprüche 10 war, aber jetzt Vers 12. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Und Kapitel 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Ich habe kürzlich eine ganz erstaunliche Geschichte gehört. Aus einer Gemeinde in Österreich, aber ich sage keine Orte und keine Namen. Da ist eine alte Frau aufgestanden im Gottesdienst und nach vorne gegangen und sie hat gesagt, sie möchte jetzt Buße tun. Seit über 10 Jahren habe ich diesen Zettel in meiner Bibel und sie hat den Zettel rausgeholt aus der Bibel, da hat sie ihn reingelegt. Auf diesen Zettel habe ich aufgeschrieben, ein Zitat von dir, hat zu dem Prediger dort geschaut. Dieses Zitat erinnert mich daran, warum ich dich nicht mag. Und dann hat sie den Zettel zerrissen und Buße getan. Wenn du als Christ nicht bereit bist, anderen zu vergeben, dass sie nicht perfekt sind, dass sie Dinge falsch machen, dass sie sündigen, dann wird das dich zerstören. Und natürlich auch die Gemeinschaft. Und diese Frau ist frei davon geworden. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und das kommt nicht von uns, so eine Gnade. Gnade ist nicht menschlich. Menschen wollen Gerechtigkeit. Zurückschlagen. Uns fehlt die Gnade. Aber es gibt Hoffnung für uns. Das sagt uns der letzte Teil. Gott allein richtet unser krummes Herz gerade und unsere Schritte auf seinen Weg. Ab Vers 23 bis zum ersten Vers vom nächsten Kapitel. Qohelet hat die Weisheit nicht finden können. Er fragt, ja, wer kann das alles ergründen? Und die Antwort darauf ist natürlich 1. Korinther 2, Vers 10. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Nur Gott allein kann das alles ergründen. Gott weiß alles, er versteht alles, aber wir Menschen nicht. Qohelet wollte das Endergebnis zusammenrechnen, wollte sehen, was rauskommt. Das sagt er eben mit diesen Worten, ganz wörtlich sagt er das in Vers 25 und 27. Aber er hat das Endergebnis nicht gefunden. Das hat er nicht gefunden. Dabei hat er aber drei andere Dinge entdeckt. Als erstes Vers 26. Und ich fand bitterer als den Tod die Frau, die Netzen gleich ist und deren Herz Fangstricke, deren Hände Fesseln sind. Wer vor Gott angenehm ist, wird ihr entrinnen, der Sünder aber wird durch sie gefangen. Mama mia, was ist das für ein Muttertagsvers? Ha? Die böse Frau ist bitterer als der Tod. Was soll denn das bedeuten? Also gleich am Anfang möchte ich dazu sagen, im Buch Kohelet gibt es auch eine gute Frau. Kapitel 9, kannst du mal durchlesen, dann wirst du sie finden. Aber was ist jetzt da gemeint? Manche denken, er denkt jetzt da an Eva, die Adam die verbotene Frucht gereicht hat. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Manche denken an den Geschlechterkrieg, der durch den Sündenfall normal geworden ist. 1. Mose 3, Vers 16. Aber soll das jetzt heißen, dass Frauen besonders böse sind? Ist das wieder typisch Bibel? In der Bibel ist es ganz klar. Alle Menschen werden gefangen. Und nur durch Gottes Gnade kann man der Sünde entrinnen. Wenn es also feindlich ist zu sagen, dass jemand in Sünde verstrickt ist oder dass es für jemand anderen gefährlich ist, dass jemand für jemand anderen gefährlich ist. Wenn das feindlich ist, das zu sagen, dann ist die Bibel genauso männerfeindlich wie frauenfeindlich. Die Bibel sagt nämlich, wie schon ein paar Verse vorher, dass jeder Mensch sündigt. Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist verdorben, verdreht, gottlos, gnadenbedürftig. Also ich glaube eher, wir haben es in dem Vers mit einer metaphorischen Frau zu tun. Und ich glaube, es geht eher so in die Richtung von dem Buch der Sprüche, wo man auch zwei Frauen hat, die Frau Torheit und die Frau Weisheit. Und wo immer gesagt hat, vermeide diese Frau Torheit, die fangt dich mit ihren Stricken ein und suche die Frau Weisheit. Ich glaube, diese Frau ist da gemeint. Weil die Frau Torheit versucht, jeden Menschen einzufangen und zugrunde zu richten. Und wir alle sind in Gefahr. Wir alle brauchen Gottes Hilfe. Das nächste, was Kohelet rausgefunden hat, war Vers 28. Einen Mann fand ich aus Tausenden. Einen Mann. Einen Mann fand ich aus Tausenden. Aber eine Frau unter diesen allen fand ich nicht. Was heißt das jetzt wieder? Das heißt, Menschen sind unergründlich. Finden bedeutet in dem Buch auch immer verstehen, ergründen. Kohelet hat versucht, die Menschen zu verstehen, aber das ist echt sehr, sehr schwierig. Er hat nur einen von 1000 Männern verstanden und überhaupt keine Frau. Frauen hat er überhaupt nicht verstanden. Ist umgekehrt für Frauen wahrscheinlich auch eher so, schätze mal. Oder er denkt wieder an die Frau Weisheit, die er nicht finden konnte, die er nicht ergründet hat. Aber was er sagt, ist letztlich ganz klar, Menschen sind unergründlich. Und das Dritte, was er herausgefunden hat über die Menschen, die Menschen sind berechnend. Vers 29, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, sie aber suchten viele Künste. Gott hat den Menschen aufrecht erschaffen. Wir alle machen Berechnungen. Kurz gesagt, wenn man sich das anschaut, was er da sagt, was er gefunden hat, muss man sagen, wir sind das Problem. Da hat mal eine Zeitung in England hat mal die Leser aufgefordert, Leserbriefe einzusenden. Was ist das Problem? Und Spurgeon, der Prediger, bekannte Prediger Spurgeon, hat geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin's, ihr Spurgeon. Ich bin das Problem, hat er gesagt. Und das ist auch das, was Kohelet rausgefunden hat. Menschen sind das Problem. Das Herz des Problems ist eben das Problem des Herzens. Das verdorbene Denken nimmt uns gefangen. Unverständliche Menschen sind für andere Menschen gefährlich. Wir verstehen uns selber nicht und wir sind berechnend und gehen in die Irre. Das heißt, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Erkenntnis, wir brauchen Gunst, wir brauchen Gnade. Aber das schaffen wir nicht, das selbst zu produzieren in uns. Wir können das krumme Holz nicht gerade biegen. Wir verstehen zu wenig, wir sind gefallen, wir sind gefährlich, wir sind unergründlich, wir sind berechnend. Gott allein weiß alles. Gott allein schenkt Gunst. Und das ist unsere große Hoffnung am Ende von diesem Bibeltext. Gott hilft. Er verändert. Und dazu muss er in unsere krumme, verbogene Welt einsteigen. Dazu ist er selbst Mensch geworden. Und dazu ist er für uns am Kreuz gestorben. Alle Abgründe, alle Sünde, alles, was uns voneinander und von Gott trennt, alle bösen Motive, diese Berechnungen der Menschen, aller Perfektionismus, alles hat Jesus am Kreuz getragen. Und das hat ihn nicht nur gekrümmt, das hat ihn zerbrochen. Das ist die Konsequenz. Der Tod wartet. Und Jesus hat diesen Tod auf sich genommen für uns. Gott selbst stirbt und so macht er den Weg frei. Frei für uns in seine Gnade, frei hinein in seine Liebe hinein. Und das ist die Art, wie er krumme Herzen anfängt gerade zu machen. So verändert er, wenn wir anfangen, diesem Jesus zu vertrauen. Dann leuchtet er mit seinem Licht in uns, wie wir es gesungen haben, ganz am Anfang vom Gottesdienst. Dann fängt seine Liebe an, uns zu verändern. Noch nicht völlig, aber er fängt an. Und es geht immer weiter, das geht immer. Der Weg der Weisheit ist ein Weg mit Jesus. Nicht du selbst veränderst dich, sondern Jesus verändert dich. Es ist nicht so, dass Jesus dir, wenn du sagst, okay, ja, du hast für mich bezahlt am Kreuz. Es ist nicht so, dass er dir dann eine Anschubfinanzierung gibt und du den Rest dann selber machen musst. Du bleibst immer komplett von ihm abhängig. Nur Jesus verändert dich. Nur Jesus verändert dich. Wenn du das heute zum ersten Mal zu ihm sagst, dann fängt er heute damit an. Wenn du das vor vielen Jahren zu ihm gesagt hast, dann ist es immer noch so, dass er jetzt auch, dass er der Einzige ist, der dich jetzt verändert. So bleibt es, bis er wiederkommt. Arbeitet er an uns. Und bei manchen kann man das sehen, dass er arbeitet. Bei manchen sieht man das direkt, dass ihnen die Gnade begegnet ist. Das ist der letzte Vers für heute aus dem nächsten Kapitel. Wer ist weise? Wer versteht? Die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichtes verändert sich. Wer der Gnade begegnet, der wird frei. Der wird verändert. Und der fängt an, selber Gnade auszustrahlen. Das merkst du vielleicht selber gar nicht so sehr. Aber andere sagen dir das manchmal, dass du was ausstrahlst. Wir brauchen alle Gnade, deswegen ist die Anwendung ist klar. Komm zu Jesus und bitte ihn um Gnade. Egal, ob das zum ersten Mal ist oder ob du das zum 10.000. Mal sagst. Nur er verändert. Nur er macht das Krumme gerade. Komm zu Jesus. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Es stimmt, dass wir die Schritte auf dem Weg zur Weisheit lieber nicht gehen wollen. Herr, wir wollen uns lieber ablenken. Wir wollen lieber nichts dazulernen oder erkennen müssen, dass wir uns getäuscht haben. Und wir wollen gern selber der Chef sein in unserem Leben. Herr, das fallen wir immer wieder rein. Wir brauchen dich. Und es stimmt, dass uns die Gnade fehlt. So oft fallen wir hin, so oft sind wir ungnädig zu uns selber und können es nicht uns selber vergeben, was du uns schon vergeben hast, weil wir so Perfektionisten sind. Bitte vergib uns diese Sünde. Bitte hilf uns auch, mit anderen gnädig umzugehen, großzügig zu sein, immer und immer wieder neue Chancen zu geben, alte Rechnungen zu zerreißen. Herr, mach du uns frei. Wir brauchen dich dafür, wir brauchen deine Gnade. Und Herr, wir danken dir, dass du der bist, der die Gnade ermöglicht überhaupt. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du eingestiegen bist in unsere verdorbene, verdrehte Welt, zu diesen gefährlichen Menschen, die dich vom Anfang deines Lebens bis zum Ende umbringen wollten. Herr, danke, dass du für uns alles getragen hast am Kreuz, dass du die Schuld bezahlt hast. Ja, wir wollen dir sagen, wir vertrauen darauf. Du bist perfekt. Du bist der Weg der Weisheit. Mach uns frei und veränder du uns. Amen.